Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz, Episode Nummer 15, lieber Defner. Und die Welt ist wieder etwas turbulenter geworden, ganz...
Da jubelt der Bär.
Ja, da jubelt der Bär.
Er darf mal wieder brummen.
Und die Türkei steht vor dem Kollaps.
Dank des Erdogan-Bärs.
Von Ansteckung ist die Rede. Es ist von Bankenansteckung. Der DAX fällt weiter von deiner Wette entfernt. Und das sieht für mich wieder ein bisschen besser aus.
Ja, das wäre also auch für uns ein Anlass, dieses Thema nochmal ausführlich zu diskutieren. Und natürlich glaube ich mal wieder, dass politische Börsen kurze Beine haben, wie so oft auch bei dieser politischen Börse, die mal eben aus der Türkei herüberschwappt. Wird sich schnell erledigen, aber dazu gleich mehr im Laufe dieser Folge. Wir haben insgesamt wieder zwei Themen, die wir diskutieren werden.
Das eine Thema Türkei, das ist mein Thema, da werde ich
und
hier mal...
Und ich werde heute tatsächlich mal kritisch gegen Tesla-Chef Elon Musk wettern.
Oh. Ja. Du wirst kritisch sein? Das wird dein Thema
gegen
sein?
Elon
also wir werden
Helden, Tesla, ja?
Wahrscheinlich über diese katastrophale Kommunikationspolitik.
Nicht zu viel verraten. Ja. Und wir haben natürlich auch wieder Bulle und Bär dabei. Jeder darf einmal den Daumen heben und einmal den Daumen senken.
Gut.
Fang du doch an.
Echt? Dann würde ich sagen, ich fange an mit meinem, wie es sich für einen Bär gehört, mit meinem Bär der Woche. Und mal wieder ist der Bär der Woche der deutsche Sparer. Es gab nämlich am vergangenen Donnerstag gab's die Halbjahresstatistik des BVI, das ist der Fondsverband. Und der sagt immer, was die Deutschen mit ihrem Geld so gemacht haben. Und man muss sagen, sie haben immerhin 10,5 Milliarden im ersten Halbjahr in Investmentfonds gesteckt. Also nicht auf irgendwelchen niedrig verzinsten oder gar nicht verzinsten Tagesgeldkonten gelassen.
Ist ja schon mal ein Fortschritt.
Das ist ein Fortschritt.
Da muss jetzt der Bulle auch mal loben und sagen, ja es bewegt sich doch etwas im Staate Deutschland.
Es ist die Frage, was sie gekauft haben. Und da kommt nämlich meine Bärensicht wieder ins Bild. Und zwar haben sie, beziehungsweise nicht, was sie gekauft und was sie verkauft bekommen haben. Denn die meisten Fonds werden immer noch am Bankschalter verkauft. Und da verkaufen die Banken mit Vorliebe Mischfonds. Und von den 10,5 Milliarden haben sie sogar 12,2 Milliarden gekauft. Wie geht das? Sie haben halt andere Fonds verkauft. Also für 12 Milliarden haben sie Mischfonds gekauft. Und das wird ja immer so als das coolste Produkt der Stunde, so nach dem Motto, da können sie nichts mit falsch machen, da geben sie ihr Geld in verschiedene Anlageklassen. Und so nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das ist immer so das Versprechen. Aber meines Erachtens ist der Mischfonds das falsche Produkt für diese Zeit, weil nämlich im Mischfonds wird das Geld aufgeteilt in Aktien, die eine Richtung. Da reden wir jede Woche drüber und sagen die Leute sollten mal mehr Aktien kaufen. Das ist gut.
Vor allem der Defner sagt das.
Der Defner sagt das, ganz genau. Und die zweite Sache, in die das investiert wird, ist das Geld in Anleihen. Aber jeder weiß ja, Bundesanleihen werfen gerade mal 0,3% ab. Und wenn man ein bisschen mehr haben will, muss man in sehr risikoreiche Anleihen gehen. Also Anleihen bringen eigentlich wirklich nichts, sondern das Risiko sogar, wenn mal irgendwann die Zinswende kommt.
Dann und die kommt ja bald, wie wir von Defner schon gelernt haben.
Wie wir von Defner gelernt haben. Und wenn die Zinswende kommt, dann hat man nämlich mit diesen Papieren sogar Verlusten. Und dann kommt irgendwann das böse Erwachen bei den Mischfonds, dass man nämlich nicht in allen Lagen toll Gewinne gemacht hat, sondern am Ende sogar mit den Mischfonds vielleicht mit 2% Rendite rausgeht. Außerdem sind Mischfonds sehr, sehr teuer, also relativ hohe Gebühren. Und deswegen mein Bär der Woche, der deutsche Sparer, der sich in diese Produkte locken lässt. Und wir haben ja demnächst eine Folge, wo wir mal den Menschen erklären, dass sie nicht Mischfonds kaufen, sondern wie sie wirklich reich werden.
Oder zumindest ihr Geld sehr gut anlegen, ja, nach unserer Meinung. Ja, also das kann ich immer wieder hundertprozentig unterschreiben.
Echt? Du bist heute sehr gnädig
absolut,
mit mir.
Absolut,
deine Meinung. Das ist schön.
Ich fange mal mit dem Bullen der Woche an. Ich war am Wochenende, du warst neulich im Rheinland, ich war am Wochenende in meiner fränkischen Heimat mal wieder zu Besuch. Das tut immer gut, gibt auf jeden Fall reichlich zu essen, das sowieso. Und mein Bulle der Woche geht mit meinem Reisemittel, mit der Deutschen Bahn. Oh. Ja, und die Deutsche Bahn, die wird ja oft wirklich niedergemacht und gerügt. Und da gibt es ja immer was rumzumeckern in Deutschland. Für mich dagegen heute mal einen aufmunternden Bullen der Woche. Es gibt ja nämlich nach Süddeutschland, genauer gesagt von Berlin nach München, eine neue ICE-Trasse. Und die macht das Reisen einfach einfach wirklich viel, viel schneller und damit natürlich auch einfacher. Davon profitieren sogar die Franken, denn auch nach Nürnberg führt diese ICE-Trasse und das hat eben die Reisezeit deutlich schneller gemacht. Runterwärts ging es jetzt von Berlin nach Nürnberg in 3 Stunden und 14 Minuten. Das ist einfach unschlagbar und damit sticht die Bahn dann alle anderen Verkehrsmittel. Das schafft man nicht mit dem Auto und das schafft man, wenn man ehrlich rechnet, auch nicht mit dem Flugzeug. Da muss man sich einfach ehrlich machen und alle anderen Anfahrts- und Wartezeiten mit dazu rechnen und dann ist da die Bahn wirklich unschlagbar und es ist einfach klasse. Man setzt sich rein und kann dann arbeiten, lesen, schlafen, was auch immer man möchte, Podcasts anhören. Ich habe zum Beispiel ein Buch für unseren Bücher-Podcast durchgearbeitet auf der Hin- und Rückfahrt und konnte so die Zeit sehr sinnvoll nutzen. Früher bin ich immer im Auto gefahren und das Ganze für den Preis, zum Beispiel für 2 Personen, den man einfach sonst nur für das Benzingeld verschwendet. Also
was hat die Bahn mit dir angestellt?
Ja, und die Bahn ist, vor allem beide Fahrten, Hin- und Rückfahrt, waren absolut auf die Minute pünktlich.
Ach, komm,
absolut, das Einzige, was nicht funktioniert hat. WLAN war ein bisschen wackelig, aber ist ja
das
mittlerweile...
Das Restaurant hat nicht funktioniert, oder?
Nee, hat auch funktioniert.
Echt?
Und das Reservierungssystem hat nicht funktioniert. Oh, ja. Gott sei Dank hatte ich reserviert, dann hat man wenigstens einen Platz. Wenn man natürlich dann nicht reserviert hatte, konnte man nicht erkennen, wo ist reserviert, wo nicht. Muss man ständig aufsteigen,
ich
als
Nicht-Reserviere.
Also, ich bin ein großer Bahn-Fan geworden, muss ich ehrlich sagen. Früher war ich immer der Autofahrer, aber ich finde es immer bequemer, dann mit der Bahn durch die
Bequem
Gegend
ist es? Da gebe ich dir recht. Aber ich bin letzte Woche auch Bahn gefahren, nach Hessen beispielsweise, und ich durfte die Dienstleistung der Deutschen Bahn länger als eigentlich erwartet genießen, nämlich 1 Stunde länger. Hinzu hatte ich 1,5 Stunden Verspätung, rückzu 1 Stunde. Dann ist das Bordrestaurant, das dieser neue Dreh ist. Leider ist die Dienstzeit unserer Mitarbeiter überschritten, deswegen können wir keine Dienstleistungen im
Bordrestaurant.
Wir
ja?
bedanken uns für Ihr Verständnis. Ich meine, das Internet funktioniert in einem Zug auch nicht. Also ich bin nicht ganz so großer.
Ich bin nicht der ganz große Fan davon. Es ist noch nicht alles gut bei der Deutschen Bahn, aber ist auf dem Weg.
Immerhin, die Klimaanlage hat funktioniert. Ich bin bei 30 Grad gefahren. Das war wirklich,
ja, bei uns war es sogar ein bisschen kalt. Aber es war morgen, war es ja dann nicht mehr ganz so heiß. So, aber
wunderbar.
Gut.
Also die Bahn, ja,
also die Bahn ist auf einem guten Weg, sagen wir mal so.
Na, dann kommen wir zu meinem.
Auf dem richtigen Gleis. Ja. Die Weichen sind richtig gestellt.
Oh,
in die richtige Richtung.
Wunderbar.
Ja?
Jetzt kommen wir zu meinem, zu meinem Bullen.
Du hast noch einen Bullen, ja.
Ich habe auch einen Bullen. Mhm. Und zwar geht es um einen Ökonomen. Alberto Alesina, ein Italiener.
Oh, kenne ich nicht, ehrlich
Kennst
gesagt.
Kennst du nicht? Ne? Wenn du über Schulden was machen würdest, dann würdest du ihn kennen. Also das ist, Alberto Alesina hat ja vor mehreren Jahren ein ganz berühmtes Paper rausgegeben, was zeigt, dass man sparen kann, um Schulden abzubauen. Die ganzen Keynesianer hatten ja gesagt, kaputt sparen, tot sparen, das geht ja nicht. Immer wenn man spart, dann wird in der Wirtschaft den Bach runtergehen, dann wird immer noch mehr Schulden machen und Griechenland wird das ja zeigen. Und Alberto Alesina hat ein Paper veröffentlicht und hatte gezeigt, dass es nicht so ist. Und hatte gezeigt, wenn man klug spart, dann kann man auch durchaus sparen und Schulden abbauen. Aber das wollte ich jetzt nicht sagen. Es gibt ein neues Paper von ihm, was auch sehr klug ist. Und da geht es um Migranten. Und er hat mal geguckt, wie ist so die Wahrnehmung von Migranten. Und dann hat er eine Umfrage gemacht in 6 Staaten, einmal in Amerika und in 5 europäischen Ländern. Und zwar in Deutschland und in Italien, in Schweden und noch in 3 weiteren europäischen Ländern. Und hat wirklich was, ich würde sagen, Augenöffnendes rausgebracht, dass nämlich die Menschen, die Einheimischen, also nur Einheimische gefragt, dass die Migranten ganz anders wahrnehmen, als es eigentlich der Fall ist. Und zum einen nehmen sie schon mal den Anteil der Migranten viel höher wahr. In Amerika denken zum Beispiel die Menschen, dass 37% der Bevölkerung Migranten ist, sind aber nur 10. In Deutschland denken die Menschen, dass wir 31% Migranten haben, sind aber nur 15. Und in Italien 27 statt 10. Und das ist nicht die einzige Fehlwahrnehmung. Die weitere ist nämlich, dass alle denken, das sind Muslime nur, die kommen. Da wird beispielsweise gedacht, dass in Amerika nehmen die Leute an, dass 22% Muslime sind, sind aber nur 10. In Deutschland denkt man 45 statt 30. Und in Italien 47 statt 32. Und auch an anderen ökonomischen Sachen nimmt man wahr, dass die A, sollen Migranten fauler sein. Und dann eine Umfrageergebnis ist besonders erschreckend, dass Menschen denken, dass Migranten mehr staatliche Stütze kriegen als Einheimische. Und da muss man feststellen, ups, die Studie zeigt, dass es relativ viele Klischees über Migranten gibt. Und dass wir als Journalisten gerade aufpassen müssen, dass wir diese Klischees nicht bedienen. Man selbst erwischt sich ja auch ganz häufig dabei, mal solche Klischees zu sehen. Man sieht aber auch, und dass die Menschen mit reinen Fakten nicht zu kriegen sind. Also weil, wie willst du jemandem sagen, der das Gefühl hat, es sind ganz viele Migranten da, da kannst du keine Aufklärungsbroschüren rumlegen und sagen, das ist ganz anders. Man muss das natürlich auch machen, aber man muss den Menschen das Gefühl geben, dass es eine Politik gibt, die klare Regeln setzt und vielleicht ein kluges Einwanderungsgesetz machen oder einfach den Menschen sagen, wir haben die Lage unter Kontrolle und dann können diese Fehlwahrnehmungen auch möglicherweise aufgehoben werden. Also ich fand das ein sehr spannendes Paper, absolut, was mal zeigt, wie falsch wir die Migranten wahrnehmen.
Und es bestätigt ja viele andere Studien, dass die Wahrnehmung eben den Menschen oft trügt. Und ein kleiner Teaser auf uns, einen der kommenden Podcasts, wo wir dann über Bücher sprechen werden. Ja. Factfulness, ein Buch, das zeigt, dass die Welt zum Beispiel gar nicht so schlecht ist, wie wir sie gemeinhin wahrnehmen. Und das ist eben auch sehr, sehr spannend.
Und die Studie zeigt, dass Migranten gar nicht wirtschaftlich so schlecht dastehen, dass wir da wirklich viele Fehlwahrnehmungen haben. Deswegen mein Bulle der Woche, Alberto Alesina, ein Italiener.
Wirklich. Wunderbar, wunderbar. Du hast ich habe einen Bär der Woche. Ja. Und zwar sind das die Maklergebühren bei Kauf von Wohnungseigentum. Nicht, weil ich mir gerade was kaufen möchte. Ich habe vor einigen Jahren, Gott sei Dank, noch in Berlin mir schon eine Wohnung gekauft. Damals waren die Maklergebühren auch schon so hoch. Aber die
hast
Preise,
du voll bezahlt?
Natürlich nicht.
Sondern?
Finanziert.
Nein, aber voll bezahlt den Makler, meine ich.
Den Makler?
Ja, in Berlin sind die Gebühren ja gestiegen für den Makler. Ja? Musstest du damals voll zahlen?
Ja, natürlich.
Oh, okay.
Na doch, ich habe was rausgehandelt.
Okay.
Eine kleine Sachleistung. Abschlag. Ja, einen kleinen Abschlag, der in Form einer Sachleistung in der Wohnung da erbracht wurde, fällt mir ein.
Eine Buffy-Küche.
Man muss ja immer
Küche. Du hast eine noble Küche einbauen lassen, oder?
Ja, aber doch nicht von der Maklergebühr. Also, eine Kleinigkeit sprang raus, aber es war mehr so eine Verhandlung um des Verhandelns willen und das war in der Tat vor über 10 Jahren und damals konnte man eher noch verhandeln. Heutzutage ist ja der Wohnungsmarkt extrem überhitzt und man muss die Kaufpreise in der Tat fast bezahlen, wie sie bezahlt werden. Und dann eben noch diese 7,1% Maklergebühr in Berlin, wie in den meisten anderen Bundesländern, die vom Käufer zu entrichten sind. Weil ja angeblich der Käufer vom Makler so gut beraten wird in seiner Kaufentscheidung. Und das ist natürlich eine absolute Illusion. In der Regel bestätigt Maklerberatung ja darin, dass man ein Angebot ins Internet setzt und dann meistens eine Massenbesichtigung veranstaltet und dann am Ende entweder einen Glücklichen auslost sozusagen oder noch ein Bieterverfahren anstrengt, wer der Meistbietende ist, der dann einen Zuschlag bekommt. So, und das ist die Maklerleistung, die eigentlich dann komplett eine Leistung für den Verkäufer ist und nicht für den Käufer. Und deswegen sollte der Makler auch vom Verkäufer bezahlt werden. Das Bestellprinzip, und das fordern jetzt übrigens die Grünen im Bundestag, die haben einen Antrag dazu eingebracht, dass das eben geändert werden sollte. Also sie fordern das Bestellerprinzip, wie das zum Beispiel auch schon bei Mietmaklern jetzt geschieht, dass sozusagen in der Regel derjenige, der eben den Makler beauftragt, ja, in der Regel ist das ja der Vermieter, suchen wir mal einen neuen Mieter, oder der Verkäufer einer Wohnung, suchen wir mal einen Käufer für die Wohnung, dass der dann auch die Maklerprovision bezahlt. Und gut, der wird das dann, wenn er kann, in den Kaufpreis einrechnen oder in den Verkaufspreis. Das ist ja legitim, wenn es der Markt hergibt, kann er das tun. Wenn es der Markt hergibt, kann er das eben nicht tun. Hat noch einen ganz anderen Vorteil, weil für den Käufer vor allem, weil normalerweise die Maklerprovision von der Bank ja nicht finanziert wird, die muss man ja auf jeden Fall aus Eigenkapital berappeln und dann noch die ganzen anderen Grunderwerbsteuern, das ist das nächste, wäre auch ein eigener Bär der Woche.
Notar
und dann ist man ja schnell bei über 15% Nebenkosten für den Kauf von Wohnungen. Eigentum. Und nun will ja die Bundesregierung immer den Kauf und Erwerb von Wohneigentum auch fördern, hat dieses dämliche Baukindergeld eingeführt, was meiner Meinung nach der Meinung von vielen, vielen Ökonomen eigentlich überhaupt nichts bringt.
Das hätte man Bär der Woche verdient.
Ja, auch, ja.
Siehst du, also ich
nehme noch so eine Watsche, ja, aber die Maklergebühren und sozusagen die auf jeden Fall auf den zum Bestellerprinzip umzuwandeln und wie es die Grünen auch noch fordern in diesem Antrag, die Maklergebühren bei 2% inklusive Mehrwertsteuer deckeln. Das wäre auch mal eine Maßnahme, weil dann werden die Makler immer noch gut bezahlen. Muss ja heute zutage ist ja keine Seltenheit, dass eine Wohnung 500.000 Euro kostet. Dann kriegt der Makler 35.000 Euro Maklergebühren nur dafür, dass er ein paar Leute da durch die Wohnung
führt. Warum bist du eigentlich noch hier und streitest mit mir?
Was? Das ist jetzt kein Streitthema.
Nein, warum sitzt du hier und streitest? Hättest du ja Makler werden können, dann wärst du reich, dann wären wir alle reich.
Ja, hättest du eine Apotheke aufmachen können früher, ja. Natürlich wirst du nicht so einfach Makler und musst du auch mal rein. Aber es ist im Prinzip ein Monopol mit absolut monopolartigen Zuständen. Und natürlich kann jeder Makler werden. Und die Kunst ist dann, Objekte zu finden für den Makler. Ja. Aber das ist ja nicht, wofür er bezahlt werden soll. Das ist ja keine Leistung im Sinne des Käufers.
Dass ich von dir Staatseingriffe höre, das ist...
Ja, aber ich meine, Staatseingriffe in einen staatlich gedeckelten Preis. Diese Maklergebühren sind ja kein Markt ausgesetzt. Ja? Du kannst, wie gesagt, vielleicht notfalls mal verhandeln, aber diese 7% sind ja irgendwo auch festgelegt. Das ist ja kein frei gebildeter Preis. Also deswegen, wenn schon festgelegte Preise, dann sollten sie auf jeden Fall viel niedriger sein und dem Rechnung tragen, dass die Preise, die Immobilienpreise insgesamt einfach deutlich gestiegen sind. Und deswegen, ob eine Wohnung 1 Million oder 500.000 kostet, deswegen erhöht sich ja der Makleraufwand nicht besonders stark. Ja? Also das ist ja der gleiche Aufwand. Ja?
Und wenn die Preise steigen, dann erhöht sich es gar nicht, sondern einfach nur die gleiche Wohnung, mehr Wert.
Also wie gesagt, die Maklergebühren gehören gedeckelt und zum Bestellerprinzip umfunktioniert. Ja, da bin ich durchaus mal.
Da wirst du viel Beifall kriegen. Der Makler ist einer, der ist, glaube ich, noch vom Ansehen niedriger angesetzt, der Makler, als der Journalist. Ich glaube schon, es ist so, Defner. Also, gut, ja, was soll das sein? So, jetzt kommen wir schon zu unseren
zu unseren beiden Themen.
Genau. Und,
du hast mal wieder den Weltuntergang voraus.
Nein,
nur ein kleines Weltuntergang.
Ich habe keinen Weltuntergang. Ich wollte nur über die Türkei reden und die Folgen auch für Europa. Die Türkei ist ja, wirst du wahrscheinlich gleich sagen, die Türkei ist ja ein kleines Land, macht gerade mal 1% des weltweiten...
Ich sage ja, was ich sagen will und du sagst einfach, was du sagst. Ja?
Die Türkei ist ja ein relativ kleines Land, ist nur 1% der weltweiten Wirtschaftsleistung, macht die Türkei aus und ist auch sonst nicht unbedingt das größte Land, aber die Türkei ist eine sehr offene Volkswirtschaft und offene Volkswirtschaft heißt, dass es nach außen hin sehr viele Verbindungen gibt und zum Beispiel auch für Banken. Und die Türkei galt in den letzten Jahren so als das Eldorado für Leute, die Geld verdienen wollten. Stabil, das Bankensystem wurde Anfang der 2000er Jahre in der Türkei saniert. Es gab große Infrastrukturprojekte, wo Erdogan Brücken gebaut hat und wo er Investoren rangeschafft hat, auch von außen. Und so hat die Türkei insgesamt ungefähr 500 Milliarden an ausländischen Schulden rangeschafft. Und davon sind ungefähr 150 Milliarden von europäischen Banken. Und jetzt müssen wir uns angucken, was mit der Türkei passiert ist. Die Lira ist in diesem Jahr über 40% gesunken. Und wenn du jetzt eine türkische Firma bist und hast jetzt einen Kredit in Euro oder in Dollar aufgenommen und du hast deine Einnahmen ja nur in Lira, dann heißt das auf einen Schlag, ist in deine Schuldenlast für dich hat sich fast verdoppelt, wenn deine Währung sich halbiert. Und das ist schon eine Sache, die nicht einfach so spurlos an einer Bank oder an einem türkischen Unternehmen vorbeigehen kann. Und irgendwann wird es in der Türkei zu größeren Pleiten kommen. Nun könnte man ja denken, da kann die Notenbank einschreiten, so wie es in Russland der Fall war, und könnte Reserven freimachen, um Pleiten zu verhindern. Aber die Türkei hat gerade mal noch Reserven von rund 70 Milliarden Dollar. Also man hat 150 Milliarden für die Banken und nur 70 Milliarden hat man kurzfristig in Reserven. Insofern, lieber Dietmar, wird es wahrscheinlich passieren, dass wir in Europa, in unserem Bankensystem, größere Abschreibungen vornehmen können. Und wenn man guckt, welche Länder sind besonders betroffen, dann ist es Spanien, dann ist es Italien und dann ist es Frankreich. Also bis auf Frankreich sind es zwei Länder, deren Bankensystem jetzt nicht so stabil ist. Das spanische Bankensystem mussten wir schon retten. Das italienische Bankensystem, da haben wir auch beide Augen zugedrückt, als die Italiener das selbst mit Geld versucht haben zu retten. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass die Türkei schon zu einem größeren Problem für Europa wird. Und man sieht das ja schon, der Bankenindex in der Eurozone ist schon gefallen auf den tiefsten Stand seit 2016. Und der Euro selbst, die große europäische Währung, ist ja auch schon auf den tiefsten Stand seit 13 Monaten gefallen. Das alles zeigt, wie kritisch die Türkei für Europa ist. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Türkei ja auch als Wirtschaftspartner in Deutschland relativ groß ist. Ich glaube, 22 Milliarden Euro an Gütern und Dienstleistungen exportieren wir in die Türkei. Das ist so wenig auch nicht. Da sind sie, ich glaube, der 16. größte Exportpartner von Deutschland. Also, lieber Dietmar, der Weltuntergang, ich will jetzt nicht sagen, dass die Türkei einen Weltuntergang auslösen kann, aber was man schon sehen kann, dass die Türkei kein isolierter Fall ist und man sagen kann, och, Türkei, lass die mal machen, lass den Erdogan da starrsinnig sagen, es ist eine Dolchstoß.
Ja, okay, also du bist ja schon wieder sehr, sehr milde in deinem Urteil. Milde. Sehr kaum angreifbar, weil du ja sehr relativierst und sagst, okay, da haben die Banken ein paar Abschreibungen, das kann man ja auch gar nicht leugnen. Sicherlich wird es da ein paar Kreditausfälle geben, von denen dann natürlich die europäischen Banken, die dort investiert und engagiert sind, dann betroffen sein werden. Die Frage ist ja, wird das dann zu einem, wie es manche dann schon
systemischen
wieder,
Risiko.
Systemischen, zu einem Bankenkollaps führen, zur Euro-Krise 2.0, 3.0, was auch immer, wie es herbeigeschrieben wird, was ich jetzt eigentlich von dir erwartet hätte, dass du mal richtig schwarz malst, aber immer diesen hellen, leichten Grautöne mit Gelb drin, das ist ja, ja auch wirklich nichts, wo man dagegen diskutieren
der
kann.
Der Bär ist ja, der Realist und der, nicht der, ah, nicht nein, der, ja, der Pessimist.
Du bist
der
in dem Fall jetzt kein richtiger Bär, in der Tat, ein bisschen realistischer. Ja, aber wenn du mal ein richtiger Weltuntergangsprophet wärst, würdest du sagen, ja, so, und jetzt hier kommt, stürzen wir wieder alle in eine neue Euro-Krise. Ja. Und das wird meiner Meinung nach nicht passieren. Natürlich gibt es da Fremdwährungsanleihen und Darlehen in die Türkei. Die sind aber, ganz wichtiger Faktor, ganz anders bewertet in den Bilanzen der Bank. Die sind mit mehr Eigenkapital unterlegt, weil sie ja von Anfang an als Fremdwährungsdarlehen gelten. Deswegen müssen die Banken dafür mehr Eigenkapital vorhalten, als wenn sie zum Beispiel Staatsanleihen des eigenen Landes oder Staatsanleihen aus Euro-Ländern.
Wenn es italienische Staatsanleihen sind, würde ich sagen, sind die auch nicht risikofrei. Aber das ist ein anderes Thema.
Nein, aber von der Bilanzierung her.
Ist es anders, da hast du recht.
Ja. Und deswegen ist dafür eben in der Bilanz, in der Bankbilanz, einfach mehr Eigenkapital hinterlegt im Gegensatz zu italienischen oder griechischen Staatsanleihen, die natürlich, wie wir gelernt haben, dann auch eben nicht risikofrei waren, aber der Risikopuffer in den Bankbilanzen ist da und auf der anderen Seite sind die Engagements der Banken zwar da, aber im Vergleich zu ihrem kompletten Kreditbuch dann auch sozusagen überschaubar, auch von diesen genannten Krisenbanken aus Spanien, Italien und
11% BBVA, das ist die spanische Bank, die hat sich groß engagiert, hat 50% an der türkischen Bank und hat 11% ihres Kreditbuchs hat sie in der Türkei. Und wenn das ausfällt, wenn du das komplett auf Null abschreiben musst, dann denken sich die Leute, okay, die BBVA, und dann fragt sich jeder, was hat denn die BBVA noch für Kredite? Und dann hast du das Gleiche, das ist ein bisschen, dieses Misstrauen im Bankensektor, und das kann sich schnell zu einer größeren Krise.
Ja, und da sieht man natürlich jetzt schon, die Bankaktien haben ja schon reagiert.
Die Türkei ist fünfmal größer als Griechenland. Ich will jetzt nicht sagen, dass es wieder eine neue Griechenland-Krise gibt, aber die Türkei ist fünfmal größer von der Wirtschaftsleistung. Sie ist natürlich nicht so eng verknüpft mit dem Euro, wie das Griechenland ist. Da hast du recht. Aber natürlich ist sie größer. Und man darf nicht vergessen, dass die Türkei in der Sicherheitsarchitektur in der Welt...
Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja, aber das ist ja auch ein Risiko. Das musst du ja... Ja gut. Wenn insgesamt die Welt unsicherer wird, das, was wir ja sagen, politische Börsen und dieses Thema, aber wenn die Welt unsicherer wird, weil die Türkei als NATO-Partner möglicherweise nicht mehr so im Westen verankert ist, sondern vielleicht mit den Russen verhandelt, um einen Kredit zu kriegen, oder vielleicht mit den Iranern oder Chinesen oder mit wem auch immer. Das ist ein Risiko, und das Land ist an einer strategisch, geopolitisch sehr wichtigen Stelle in der Welt, und da möchte man nicht, dass sich da was ändert.
Ja, natürlich ist das Ganze ein Risiko, darf man auch gar nicht ganz verleugnen, ist auch ein Risiko für die Banken, aber meiner Meinung nach haben jetzt sowohl die Bankaktien genug darunter gelitten, weil zum Beispiel auch die Commerzbank und Deutsche Bank wurden abgestraft, und die haben ja nachweislich gar nicht so viele Kredite in
dabei.
Der Türkei
da
vergeben,
sagen,
und trotzdem
stimmt.
Haben sie fast in dem gleichen Maß verloren, wie die betroffenen Banken wie BVA, UniCredit und BNP Paribas, also die wurden zu Unrecht mal wieder in Sippenhaft genommen, und das ist ja dieser Reflex, den es an den Börsen gibt, immer so ein Bankenproblem, und gleich wird der ganze Bankensektor
so
verkauft. Ja,
du
weil, nicht, die weil nicht selektiert wird, aber wer ist engagiert, wer ist nicht
selektiert. Das willst du erstmal nicht wissen. Du willst das mal raus aus dem ganzen Kram und denkst dir so, okay, ich will nicht dabei sein, wenn die nächste
Krise
losgeht.
Und das ist der Fluchtreflex der Anleger, was wir ja schon oft besprochen haben, der aus der Steinzeit herrührt, weil man davon gerannt ist, weil man gehört hat, Säbelzahntiger. Aber
dafür überlebt man.
Dafür überlebt man, aber als Anleger.
nicht zu überleben.
Aber als Anleger wirst du nicht sterben, weil es keinen Säbelzahntiger gibt, sondern du steigst mal wieder vielleicht beim Tiefskurs aus, verkaufst die Deutsche Bank Aktie unter 10 Euro, mein Wettziel, und schwuppdiwupp steigt sie wieder darüber, weil ein paar Tage später wieder Nüchternheit einkehrt und man sagt, hoppla, die Deutsche Bank hat doch gar nicht viele Kredite in der Türkei, warum waren wir denn so blöd?
Aber vielleicht hat die Deutsche Bank Aktie verkauft, die Deutsche Bank aber Kreditverbindung zur BBVA. Das ist doch das Problem. Wenn du einmal dieses Misstrauen im System hast, dann musst du dieses Misstrauen losbekommen. Und du siehst, die Türkei tut ja nichts, tut ja gar nichts. Also naja, bisher
ich will
noch
jetzt nicht Erdogan verteidigen. Also ich will mal ganz klar sagen, dass das, was Erdogan gemacht hat, und ich habe in einem der ersten Podcasts hier Erdogan einen Bären gegeben, das war noch vor der Präsidentenwahl, und habe genau gesagt, hier, was der tut an Wirtschafts- und Finanzpolitik, ist katastrophal. Und dann kam er ja noch auf die Idee, die Zentralbank an die Kandare zu nehmen. Da sind wir uns jetzt wirklich einig, dass im Prinzip diese Krise auf jeden Fall hausgemacht ist. Und man kann nur hoffen, dass die Türken irgendwann mal zur Vernunft kommen und sehen, was ihn Erdogan, ihr gefeierter Superstar, da einbrockt. Und jetzt muss er schon wieder Gott und Allah zur Hilfe ziehen, und um den gegen Dollar zu retten.
Und er hat sogar verboten, dass die Medien darüber spekulieren, wie es dem Land wirtschaftlich geht, und hat gesagt, das wäre Hochverrat, wenn man die wirtschaftliche Lage in der Türkei falsch darstellen würde.
Die hat wahrscheinlich ihr Gold verkaufen. Ja, ihr schönes Gold, das sieht. Ja. Als Türke kann man ruhig ein bisschen Gold haben, sonst nicht.
Stimmt, in der türkischen Lira hat das Gold einen Rekord gemacht im Übrigen.
Aber ansonsten konnte es eben mal wieder nicht profitieren. Das übrigens noch das noch zum Thema Gold und eins noch zum Thema Euro. Das sollte eine gute Lehre für alle Euroskeptiker sein. Ja? Der Blick in die Türkei. Es gibt ja immer diejenigen, wie auch der Herr Czapitz, die dann predigen, ach, Italien bräuchte nur seine eigene Währung, die Lira übrigens, wieder. Und dann könnte Italien sich wunderbar sanieren durch eine ach, so leichte, schöne Währungsabwertung und wieder auferstehen aus Ruinen, so nach dem Motto. Oder bei Griechenland wurde es ja auch immer gefordert, der Grexit, dass man eben aus dem Euro rausgeht. Und das Beispiel Türkei zeigt doch mal wieder ganz glasklar, wie gefährlich es ist, wenn man sozusagen eine Währung hat, die dramatisch abwertet, weil es zu einer rasanten Inflation führt und weil eben Fremdwährungsschulden immer da sind in einem kleinen Land. Weil wenn man eine kleine Währung hat, man sich nicht ausschließlich in der eigenen
Schweizer
Währung
verschuldet. Schon mal gehört? Die Schweiz ist ein kleines Land, die ganze Welt ist eine totale Ausnahmesituation,
weil die Schweiz einfach davon lebt.
Schwedische Krone?
Ja, und Italien wäre dann eine zweite
Krone?
Schweiz, Griechenland wäre auch eine zweite Schweiz. Ist doch
Blödsinn, aber Norwegen, es gibt viele kleine Länder, die sehr erfolgreich damit funktionieren.
Die tschechische Krone läuft erfolgreich, weil sie eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik machen.
Du willst mir ja sagen, dass Italien, wenn sie jetzt selbstständig wären, dann müssen sie eine gute Politik machen. Im Euro wird das ja verhindert. Denn du siehst ja beim Erdogan, es wird sofort bestraft, wenn er eine schlechte Politik macht.
Es funktioniert ja nicht.
Und es ist ja nicht so, dass der Erdogan, das ist ja fast schon die Argumentation vom Erdogan, die du hier aufnimmst und sagst, er wird von den Spekulanten getrieben, böse Mächte wollen ihn aus dem Land. Ich habe doch gerade gesagt, er hat das alles selbst gemacht. Das kannst du nicht sagen, jetzt sehen wir aber, wenn die Türkei in einer großen Währung mit wäre, dann hätten sie das Problem nicht. Sie sind selbst schuld, es ist hausgemacht.
Ich sage nicht, wenn die Türkei wäre, sondern ich sage, wenn Italien austreten würde, dann hätten sie morgen das gleiche Problem mit ihrer Lira wie die Türken mit ihrer Lira.
Wenn sie so eine schlechte Politik machen, hast du recht.
Dass die Lira erstmal, und nicht immer, weil sie schlechte Politik, manchmal auch, weil sie einfach bestraft werden und Misstrauen an den Finanzmärkten herrscht.
Ja,
so. Und deswegen ist es gut. Natürlich muss man eine gute Politik machen irgendwann, aber zwischendrin ist es gut, wenn man in einer stabilen Währung ist, die weniger währungsanfällig ist, und eine Währungsabwertung als Heilmittel, das wurde ja oft propagiert von den...
Ist ja auch ein Heilmittel bei der Türkei. Du siehst doch jetzt beispielsweise, die Autoverkäufe in der Türkei sind eingebrochen. Dieses Leistungsbilanzdefizit, was die Türkei hat, das löst sich sogar langsam auf. Ich meine, die Marktkräfte wirken da schon. Also du wirst sehen, dass sie irgendwann keinen Überschuss mehr haben, weil die Türken sich schlicht keine Importe mehr leisten können. Nur noch dann Öl importieren und sonst nichts mehr.
Okay.
Und das
ich
ist
würde
eigentlich,
sagen,
das ist,
jetzt also, hast du gerade die Fronten gewechselt und plötzlich
überhaupt
zum Türkei-Freund.
Ich bin kein Türkei-Freund. Ich habe nur gesagt, eine eigene Währung. Du wolltest nur sagen, wenn die Türkei nur Mitglied einer großen Währung wäre, das kannst du vergessen.
Nein, ich wollte nicht sagen, wenn die Türkei wäre, sondern ich wollte...
Wir müssen wetten.
Wir wiederholen uns.
Wir wetten, und ich würde einfach mal sagen, das Türkei-Risiko wird dazu führen, dass Europas Banken weiterhin in Europa Underperform. Underperform heißt, es gibt in Eurostoxx Banken. Der ist ja jetzt schon auf dem tiefsten Stand.
Dass sie weiter abstürzen.
Ja, wir müssen, das ist doch eine ganz einfache Sache. Wenn du jetzt sagst, die Welt ist heile, alles ist gut, dann sind Banken die nächsten großen Gewinner. Und wenn dann noch die Zinswende so ein bisschen kommt, dann müssen Banken so richtig nach oben
ziehen. Ich sage ja auch, die wurden ungerecht verprügelt, deswegen werden sie steigen.
Also, sagen wir Folgendes. Bis zum Jahresende denke ich, dass Banken weiter underperformen. Wir nehmen also den Eurostoxx Banken und den Eurostoxx 50, lassen die gegeneinander laufen und dann gucken wir. Und wenn die Banken schlechter laufen, habe ich gewonnen.
Ja, und wenn sie besser laufen, was passieren wird, habe ich gewonnen. Ja,
sehr schön.
Dann gewinne ich auch meine deutsche Bankwette wieder und die Bankwette auch noch. Ja.
Gut.
Und ich bleibe dabei. Schluss.
Ja, jetzt sind wir gespannt, was Dietmar mit Elon Musk. Du wolltest ihn jetzt abmeiern.
Mal,
ich bin gespannt, wie du Elon abmeierst.
Ja, also ich meine, wir wissen ja, wir haben ja schon, also es gibt ja, es ist ja eine gute Tradition in diesem Podcast über Tesla und Elon Musk zu reden. Ich glaube, wir hatten fast keine Folge, in der wir nicht thematisiert haben.
Doch, es gab eine einzige. Am Anfang hatten wir immer Italien.
Und bisher hat immer Holger Czapitz gegen ihn gewettert, weil er mal wieder irre Tweets losgelassen hat. Ja.
Hat er wieder, letzte Woche auch. Mitten in der Börsensitzung sagt er, ich könnte mir vorstellen, 420. Nein, ich fand das nur so, es war so absurd. Mitten in der Börsensitzung, nicht irgendwie am Anfang oder am Ende, wie man das jetzt vorstellt, aber mittendrin denkt er sich so, ach, ich hab mir überlegt. Aber Entschuldigung.
Hat er nicht getweetet, aber er hat er hat ein völlig unerwartetes Angebot gemacht und hat gesagt, ich könnte mir vorstellen, bei $420 Tesla von der Börse zu nehmen, also wieder zu privatisieren und die Finanzierung sei gesichert, hat er mit angemerkt.
Bisher hat er das Geld noch nicht gezeigt.
Und das,
du hast es dabei, nehme ich an, Dietmar.
Er hat ja heute ein bisschen nachgelegt und hat gesagt, er hätte mit den Saudis darüber gesprochen und die wären bereit und im Übrigen, also da wurde ja gerechnet, wie viel Geld wäre das denn da und bei dem Kurs müssten es dann sozusagen für die Nicht-Elon Musk-Anteile 70 Milliarden dann sein, aber Elon Musk hat heute gesagt, ja gut, zwei Drittel rechnet er, würden ja ihre Aktien behalten nach einer Privatisierung, wie auch immer das gehen soll. Aber ich will jetzt hier nicht zum Verteidiger werden, also ich finde es ja mistig, ich finde nicht die Art und Weise, kann man machen, ist auch wirklich legal, dass man Twitter nutzt als Ankündigungsmedium für Börsenmitteilungen.
Ja. Du findest mitten in der Sitzung, sagt man, auch 420 kann ich machen. Findest du gut?
Ja, ich meine, er hat es ja über Twitter gemacht und alle hatten ja die Chance, das zu lesen. Musst halt nur den Elon Musk abonnieren. Ja? Okay, es ist nicht Usus. Usus ist, dass man es vor oder nach der Sitzung macht, dass sich die Investoren die Chance haben, das zu lesen. Ich sage ja jetzt nur, ich will das doch gerade ankreiden. Ne? Ich sage doch nur, rechtlich kann man es machen. Ja? Die SEC guckt sich das Ganze an. Aber die Idee an sich finde ich einfach fragwürdig. Wenn er es wirklich ernst meint, die Tesla von der Börse zu nehmen, dann wäre das für mich einfach eine Frechheit an den Anlegern, die diese ganze harte Wegstrecke mit ihm gegangen sind. Und jetzt, Tesla steht ja kurz bevor, profitabel zu werden, auch wenn es der Kollege Czapitz noch nicht glauben will. Ja. Und steht kurz davor, wirklich den absoluten Durchbruch in der Massenfertigung mit dem Model 3 zu schaffen. Und gerade an der Stelle zu sagen, nachdem auch viele Privataktionäre vorher bereit waren, immer wieder neues Geld reinzuschießen über Kapitalerhöhungen und den wackeligen Tesla-Kurs mitgegangen sind, dann zu sagen, und jetzt kriegt ihr nochmal 20% an Prämie obendrauf, denn mehr ist es ja dann nicht, vom heutigen Kurs $350 etwa, dann auf 420. So, und damit bist du dann zufrieden. Andere Aktionäre, die darauf gehofft haben, dass es hunderte und tausende Prozent an Rendite geben wird, wie bei anderen Disruptoren von Geschäftsmodellen. Ja?
Und stell
die
dir
voll
die Leute
auf die
vor.
E-Mobilität setzen wollen und sagen, ja, und ich glaube daran und bin deswegen die harte Strecke mitgegangen. Und dann zu sagen, und jetzt, wo es schön wird, jetzt wirst du abgefunden. Also, das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Das ist eine Unsitte und das werden hoffentlich die Anleger auf keinen Fall mitmachen und das wird sich hoffentlich auch Elon Musk wieder anders überlegen.
Ja, und soll ich dir was sagen, Devner, für wen es richtig frustrierend ist? Die Leute, die mit Optionsscheinen gewettet haben mit einem Kurs von $450, die hätten ja denken können, als der Kurs dann ein bisschen stieg, jetzt werde ich reich. Aber wenn er sich für 420 von der Börse nimmt, sind die Dinger wertlos. Und alle Leute, die da gewettet haben, die haben mit Zitronen gehandelt.
Das war auf jeden Fall das absolut falsche Instrument. Auch wenn du die richtige Richtung gerochen hast. Weil der Tesla-Kurs ist ja erstmal kräftig nach oben geschnellt.
Bis 390.
11% wurde ja eine Aktie vom Handel ausgesetzt mal. Aber
jetzt muss ich mal den Elon Musk ein bisschen verteidigen. Weil ich kann schon verstehen, wenn Menschen sagen, die Börse ist nicht der richtige Platz für mein Unternehmen. Denn wenn du, alleine du hast es ja schon angesprochen, die schwankenden Aktienkurse, viele Tesla-Mitarbeiter sind ja am eigenen Unternehmen beteiligt. Und wenn du dann immer siehst, wie deine Aktie rauf und runter geht, dann interessierst du dich vielleicht viel mehr darum, wie die Aktie sich bewegt und weniger, dass du gute Qualität machst. Das ist schon ein Nachteil, dass du also die Mitarbeiter immer abgelenkt sind von den ganzen Schwankungen rauf, runter, rauf, runter. Und auch als Unternehmenschef, wenn du an der Börse bist, musst du dich natürlich den Usancen, würde ich es mal nennen, stellen, die an der Börse gelten. Und da gibt es Spielregeln, die an der Börse sind, die gegebenenfalls nicht unbedingt zum Vorteil von einem Unternehmen sind. Das sind die Quartalsberichterstattung. Du musst also immer pro Quartal liefern. Und du darfst auch nicht mal ein Quartal schlechter abschneiden, sondern du musst es immer schaffen, in irgendeiner Form die Börsianer zu überzeugen, sonst wirst du gnadenlos abgestraft. Und was ist die Folge der ganzen Sache? Dass du als Unternehmenschef genau gucken musst, oh, wo buche ich nochmal den Gewinn hin und wann mache ich nochmal das und mache ich vielleicht das Geschäft lieber, verlage es ins nächste Quartal. Und was du auch machst, ist dann so mit finanziellen Tricks, so Financial Engineering heißt das, machst. Also denkst du dir so, oh, mal ein paar Aktien zurückkaufen, damit du dann beim Gewinn pro Aktie, das ist immer das, wo die Amerikaner drauf gucken. Und wenn du merkst, ah, es könnte knapp werden, dann musst du halt ein paar Aktien zurückkaufen. Du siehst es bei Apple beispielsweise, die haben immerhin fast 2 Millionen Aktien von der Börse genommen, also zurückgekauft.
Ja, und wenn du insgesamt, so viel Geld auf der hohen Karte
wenn du insgesamt siehst, es werden dieses Jahr für 1 Billion Dollar Aktien gekauft. Da siehst du mal, wie da rumgefuddelt wird. Und mit dem Geld könntest du ganz andere Sachen machen. Du könntest mit dem Geld investieren, du könntest besser werden damit, du könntest auch mal mit dem Geld möglicherweise deinen Mitarbeitern was Besseres zahlen.
Ja, also es ist, das wäre nicht im Sinne des Aktionärs.
Es ist natürlich im Sinne, möglicherweise ist es auch im Sinne des Aktionärs, nämlich dann, wenn du glücklichere Mitarbeiter hast, die nicht so eine hohe Fluktuation haben und die stolz auf ihr Unternehmen sind und du hast nicht so viele Skandale.
Das kann man ja trotzdem schaffen.
Ja, aber du siehst halt, dieses Börsensystem nutzt einen ganz bestimmten Leuten, nämlich den Banken- und Finanzsystem, was aus diesem ganzen Börsensystem relativ viel Gewinn macht. Also 7% der Wirtschaft der Amerikas sind die Banken, aber die beschäftigen nur 4% der Leute. Da siehst du schon dieses Missverhältnis, was da herrscht. Und was mit diesem Börsensystem auch ganz schnell passiert.
Wir kommen jetzt hier auf Abwege. Die Banken verdienen nicht nur mit der Börse ihr Geld, sondern mit vielen, vielen anderen
Dienstleistungen und Spekulationen.
Das ist überhaupt keine Begründung.
Doch, natürlich ist es eine Begründung. Das ist nicht abschweifen. Die Sache ist doch, wenn du mit diesem Börsensystem, wenn Leute das Gefühl bekommen, da steckt sich eine Kaste was ein und machen das zu Lasten der anderen, dann dienst du nicht damit.
Aber das ist doch ein Schlechtreden der Börse. Ja.
Da dienst du nicht dem System, sondern damit machst du den Kapitalismus schlichtweg kaputt.
Nein, aber genau damit machst du einfach den Kapitalismus kaputt.
Damit den Kapitalismus.
Nein, ja, aber damit, mit solchen Aktionen, Musk ruiniert.
Warum?
Ich meine, das ist jetzt ein großes Wort, ruiniert den Kapitalismus. Immer diese großen Überschriften hier von Herrn Chapitz. Du kannst doch nicht sagen, mit der Börse ruiniert den Kapitalismus, das ist der Blödsinn, sondern...
Aber das Gefühl der Leute, jetzt, dass da
aber
einige
du hast doch
richtig
eingangs
Geld
schon mal
machen.
Erwähnt, dass Wahrnehmungen den Menschen sehr, sehr oft trügen. Auch in dem Punkt, lieber Holger, würde ich deine Wahrnehmung trügen. Aber trotzdem sage ich, Elon Musk trägt nicht dazu bei, dass das Vertrauen in die Börse wächst.
Natürlich nicht.
Das ist meine Argumentation. Du drehst mir jetzt wieder meine Argumente mehr oder weniger um.
Ja, aber ich hab nur gesagt, man kann verstehen, dass er nicht an der Börse sein will.
Aber es sind doch nicht die Aktienrückkäufe, die das Problem von Vertrauen in der Börse sind. Das nutzt doch dem Aktionär, weil dadurch der Aktienpreis steigt.
Ja.
Und das ist doch ein legitimes Mittel. Wenn ein Unternehmen so viel Cash hat, dann soll es lieber Aktien zurückkaufen,
Warum denn nicht den Mitarbeitern höhere Löhne zahlen?
Davon hat auch das Unternehmen nichts, bloß weil der Mitarbeiter jetzt 10% mehr verdient. Da muss doch auch die Produktivität stimmen.
Meine Damen und Herren,
das stellst du mal für dich. Wir sind ja hier nicht im Sozialisten, sondern im Wirtschaftspodcast. So. Sondern dann ist so legitim, dass das Geld an die Aktionäre ausgeschüttet wird in Form
aber
von Aktienrückkaufen, genauso wie du Kapital.
Was
heißt einseitig? Ja, wenn ein Unternehmen das Geld braucht, macht es eine Kapitalerhöhung. Wenn es zu viel Geld auf der hohen Kante hat,
dann
muss nicht unsinnige andere haben unsinnige Übernahmen gemacht. Daimler-Benz, was weiß ich, hat
Bayer Monsanto
gekauft. Dann habe ich lieber einen Aktienrückkauf und das Geld geht wieder an den Aktionär, der Eigentümer des Unternehmens ist. So ist ein mittelständischer Betrieb auch, wenn er nicht weiß, wohin.
Aber der Mittelständler kann doch viel nachhaltiger.
Der Mittelständler stößt halt oft an die Grenzen, wenn er mal richtig viel Geld braucht und ihm die Bank keinen Kredit gibt. Dafür gibt es eine Börse zur Kapitalbeschaffung über Kapitalerhöhungen und dann wird
aber
der
wenig
Aktionär
machen das, wenig Mittelständler, weil sie genau wissen, sie dass sie dann diesen Quartalszahlen wieder genügen und so weiter.
Naja,
und solange du dieses System hast...
Mittelständler brauchen es halt nicht, aber andere Unternehmen gehen an die Börse, weil sie wachsen wollen. Und so entstehen dann Weltkonzerne wie Amazon und Apple und viele, viele andere, die aus einer Garagenfirma an die Börse gegangen sind. So, und die andere Unsitte, die ich jetzt mal in dem Zusammenhang nochmal, ist eben, dass man sehr, sehr spät heute an die Börse geht. Das passt mir auch gar nicht.
Weißt du,
dass es diese Unicorns gibt, die mehr als 1 Milliarde wert sind. Uber zum Beispiel, fast 100 Milliarden wert und immer noch nicht an der Börse. Die großen, dicken Gewinne, die machen die Privatinvestoren vorher und eben nicht die kleinen Aktionäre. Wenn die Aktien an die Börse gebracht werden, wie bei Facebook, dann geht es erstmal abwärts und die große Wachstumsstory mit mehreren 1000% Gewinn, die ist vorbei. Die haben dann die Peter Thiels und andere dieser Welt gemacht, die ja frühzeitig investieren konnten. Das war eben früher anders. Früher konntest du bei Amazon oder Apple fast von Anfang an mit dabei sein und das sollte auch wieder Gepflogenheit werden. Ja?
Okay.
Dann wäre auch wieder mehr Vertrauen in die Börse,
also Börse
da.
Aber Börse ist an positiv sich ist, für die Demokratie.
Natürlich ist Börse positiv, weil es ein Ort ist, wo fast demokratische Willensbildung bei der Hauptversammlung zum Beispiel dann auch eben kleine Aktionäre mit dabei sind. Ja? Und die These von Chapitz, Börse zerstört den Kapitalismus, ist sowas von Bullshit, also bitte.
Okay, jetzt müssen wir wetten. Wir müssen wetten, wir müssen wetten. Was wetten wir jetzt? Das Börse, das ist schwer zu messen.
Nein, ich wette jetzt, dass Tesla auch...
Was bietest du an?
Ich sage einfach, Tesla ist Ende des Jahres
immer noch.
Auch noch an der Börse, weil im tiefsten Inneren glaube ich sowieso, es war letztendlich dann ein Bluff, auch wenn er sagt, ich habe theoretisch die Finanzierung gesichert, aber im Prinzip wollte er die Shortzelle aus der Aktie kicken, die gegen die Aktie spekulieren, weil es ja die am meisten geschortete Aktie ist und wenn die Aktie steigt, müssen die sich eindecken. Das darf er natürlich aber nicht so sagen, weil sonst hat er wirklich Milliardenklagen am Hals.
Das wird er auch so haben. Also ich würde vermuten, er muss das Ding
er muss belegen, er muss belegen, dass die Finanzierung gesichert ist und er hat ja gesagt, er überlegt es. Ja.
Ich bin mal
aber
gespannt, was er belegen wird.
So.
Und er hat einfach keinen Bock auch mehr, sich zu rechtfertigen an der Börse. Der ist ein Mann, der meint, der kann übers Wasser laufen. Und wozu muss ich Analysten irgendwie Auskunft geben? Wieso muss ich nicht mit Analysten rumstehen?
Wir wetten jetzt einfach.
Also ich sage dann einfach.
Ich sage, Tesla wird Ende des Jahres immer noch an der Börse sein als gelistetes Unternehmen und wird kein Übernahmeangebot abgegeben.
Dann sage ich, ein Übernahmeangebot ist abgegeben. Also es reicht, das Abgegebene reicht.
Nein, ich sage nicht, das abgegeben. Nein, ich sage, es wird nicht angenommen. Also Tesla wird weiter öffentlich notiert an der Börse.
Aber wenn er auffordert, 420 zahle ich. Und ich habe auch hier die Kohle und hier ist das Cash.
Aber
wer hat dann gewonnen?
Ich nehme es nicht an. So. Wenn es noch an der Börse notiert ist, dann habe ich gewonnen. So.
Okay.
Das ist meine Aussage.
Okay,
so.
Gut. Das klingt nie nach einer Wette, die ich
gewinne. Und die steilen Thesen von Herrn Chapitz zum Kapitalismus, vergessen Sie ganz schnell. Ja.
Ich glaube.
Aber er kann ja
that's it. Ich glaube, das war's schon wieder.
Du kannst ja demnächst auch ein bisschen dein Geld ein bisschen verteilen unter Kollegen. Mir ein bisschen was mitbringen, ja.
Du hast gesagt, du könntest auf dein Gehalt verzichten. Du hast ja gesagt, wie Gehaltserhöhung, was für ein Blödsinn. Unternehmen sollen mal lieber an die Aktionäre was ausschütten.
Heißt,
es gibt auch die Aktie Springer-Aktie, die notiert bei über 60 Euro und die könnten auch mal einen Aktienrückkauf machen oder ich weiß es nicht, was sie machen könnten.
Du könntest ja auch Mitarbeiter-Aktien-Programm kaufen.
Ich bin dabei,
können, ja?
Das kann ich dir sagen. Aber könnte mit dem Defner
dann
mit dem
Defner
Gehalt
ja?
könnte man noch die Dividende
doch
erhöhen.
Schluss jetzt. So, unsere
gut.
Zeit ist abgelaufen.
Ist abgelaufen?
Ja,
gut. Okay.
Mal. So, wir wollten noch sagen, bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie uns auf den einschlägigen Plattformen.
Sprechen Sie darüber, reden
Sie darüber.
Und,
über den irren Chapitz und...
Also,
nein,
irre.
Nur einzelne Argumentationsbausteine.
Ach, der Defner ist auch
gesagt,
nur marktfreundlich, wenn es Ihnen
weiter,
gefällt.
Schreiben Sie uns, ja. Bei
an
der
die
Maklergebühr.
E-Mail-Adresse.
Die Maklergebühr hat nichts mit dem Markt zu tun. Ja.
Ach so, gut.
Nee,
das ist keine
marktwirtschaftlich
Gebühr.
Ermittelte Gebühr. Ja.
Gut, schreiben Sie uns an, du kannst immer, du kennst sie auswendig, die E-Mail-Adresse.
Wirtschaftspodcast@welt.de,
genau.
Ja.
Man kann uns abonnieren bei...
5 Punkte geben bei iTunes.
Bei Spotify kann man
viele
uns auch abonnieren.
Viele fragen mich immer, ja? Warum ist es nicht bei Apple Music so? Also, ja.
Wie bei
also
Apple Music?
Ich finde, bei Apple ist es erklärungsbedürftig, wo der Podcast ist, ja. Weil, also viele, ehrlich gesagt, ich kann es vorher auch nicht, aber es ist im Prinzip ein pinker Button, ja. Mit Podcast, ja. Und da gibt man dann einfach Defner und Chapitz ein, wenn sie uns
jetzt
zum Beispiel...
Habe ich gemacht, mit dem Handy habe ich das.
Und dann
geht
das, funktioniert das wunderbar.
Das funktioniert wunderbar, ja, das geht.
Und bei Spotify ist es ja im normalen Spotify-Abo drin und so weiter. Aber bei Apple ist es nicht bei Apple Music zu finden, sondern eben unter dem Podcast-Button. Ja, muss man auch wissen, aber muss man auch mal darauf hinweisen.
Und wenn Sie wissen wollen, wie es geht, der Defner sagt Ihnen das auch persönlich.
Ich komme auch vorbei.
Sehr gut. Wunderbar. So, wunderbar. Das soll es gewesen sein für diese Woche.
Bleiben Sie uns gewogen. Wir sagen Tschüss und Ciao und bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz.